Wunderschöne Landschaften, Party und Erholung. Das ist Mallorca. Was wäre die Insel ohne die Menschen, die hier arbeiten, leben oder Urlaub machen? Wir stellen euch die Menschen vor, die auf ihre ganz individuelle Art und Weise mit der Insel verbunden sind. Die Mallorca-Menschen. Der Podcast.
Und die nächste Folge der Mallorca-Menschen. Und heute begrüße ich im Podcast-Studio in Jukmajor die Künstlerin Hanne Holze. Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Danke, ebenso. Das freut mich nämlich wirklich sehr. Wir haben ganz kurz schon mal gesprochen und ich musste dich direkt stoppen im Erzählwaden. Und ich finde es ja immer toll, wenn die Leute dann von sich aus immer gleich schon ein bisschen erzählen. Liebe Hanne, du hast erzählt, du bist schon ein paar Jahre auf Mallorca.
Ja, mein verstorbener Mann und ich kamen vor 25 Jahren auf die Insel. Die Zeit war einfach reif dafür. Es gab so viele Freunde, die auch hier waren, von Sylt her. Und von einige gingen nach Südafrika und die meisten gingen nach Mallorca.
Also du bist quasi von Insel auf die Insel?
Nicht ganz. Wir waren über 10 Jahre auf der Insel, auf Sylt, hatten dort ein Antiquitätengeschäft mit antiken Uhren und Schmuck und haben dann aber durch sehr widrige Umstände mit Diebstahl und Raub und allem sind wir von der Insel runter und haben dann in Hannover außerhalb von Hannover ein wunderschönes altes Bauernhaus gemietet, wo wir auch noch mal 3 Jahre waren. In der Zeit bin ich schon erkrankt, malignes Melanom an Krebs also, zweimal. Und die Umstände waren so, dass man eigentlich auch, oder ich vor allen Dingen gesagt habe, irgendwas muss noch in meinem Leben passieren, so geht das nicht weiter. Und dann haben wir uns für Mallorca entschieden, haben alles in Deutschland aufgegeben, weil das wollte ich auch nicht mehr. Früher sind wir dann immer von Hannover nach Sylt immer hin und her und das war mir zu viel. Ich habe gesagt, wenn wir nach Mallorca gehen, dann ganz und gar. Das haben wir dann auch gemacht, haben die Finca Caballo Blanco damals gekauft und haben zu der Zeit auch schon Vermietung gemacht. Da war alles noch viel, viel einfacher vor 25 Jahren. Hat sich ja sehr, sehr viel geändert. Aber die Finca ist immer noch in unserem Besitz. Zurzeit macht eine Tochter da den Reiterhof. Wir würden aber mittlerweile sehr, sehr gerne verkaufen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ist ja eigentlich gar keine schlechte Zeit zum Verkaufen. Ne? Also es werden ja immer wieder Sachen nachgefragt.
Ja gut, aber ein Reiterhof mit 30.000 Quadratmeter Land, Hotel mit 9 Wohneinheiten und 35 Pferde, das ist schon ein ganz großes.
Ja.
Da laufen einem die Kunden nicht jeden Tag über den Weg.
Ja, aber irgendwann kommt einer.
Aber mit Sicherheit.
Da bin ich doch ganz sicher. Ja. Also von Sylt nach Hannover, dann nach Mallorca. Jetzt, aber ich muss das nochmal ein bisschen hinterfragen. Warum denn jetzt ausgerechnet Mallorca?
Ja, wir waren noch nicht mal große Mallorca-Fans. Ich war zwar schon vor 40 Jahren mal auf Mallorca gewesen, mal im Urlaub und so, aber es war, glaube ich, mehr, weil, wie soll ich sagen, es waren also sehr viele in unserem Bekanntenkreis, die haben immer von Mallorca geschwärmt und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich ist es eigentlich, ich habe anscheinend einen Inselbezug.
Auf Sylt?
Ja, ich bin mit 19 Jahren nach Amerika ausgewandert und habe in San Francisco und auf Hawaii gelebt. Dann kam Sylt als Insel. Nach Neuseeland wollten wir zwischendurch auch auswandern. Und dann kam Mallorca. Es gab keinen besonderen Grund, außer dass, wie gesagt, sich etwas in unserem Leben ändern musste. Und dafür fanden wir die Insel eigentlich recht attraktiv. Und zu der Zeit waren auch die Preise noch fast akzeptabel. 25 Jahre sind ja eine lange Zeit. Und somit haben wir das gemacht. Und wir wussten auch, dass wir nichts wieder mit Antiquitäten machen wollten, weil wir uns gesagt haben, was soll das auf der Insel? Und haben uns dann aber zugetraut, dass wir so eine kleine Pension eben schon machen können. Mhm. Und so haben wir das dann ja auch gemacht. Dann habe ich in der Zeit auch meine Malerei verstärkt. Das fing zwar in Deutschland schon an, habe das dann aber hier noch mehr, viel mehr gemacht. Wir haben dann auf der Finca, da machten wir ja sowieso immer ein Sommerfest und einen Weihnachtsmarkt. Und da habe ich auf der Insel ausgestellt, meine neuesten Bilder. Und mein Mann hat mit Wein ein bisschen gehandelt. Wir haben Weinproben gemacht. Also die Finca war für alles da. Also da haben wir, und mein Mann war auch jemand, der ständig auch neue Ideen hatte. Und deshalb passten wir auch zusammen und haben uns ergänzt. Und da war das eigentlich auch auf der Finca ein recht bewegtes Leben, wobei es meinem Mann noch immer nicht genug war. Und dann ist er zwischendurch wieder nach, wir hatten immer noch so viele Antiquitäten, dann ist er immer nach Deutschland gefahren. Mhm. Und hat dann eine kleine Messe mitgemacht, so Schlossmessen und sowas. Und war dann eigentlich ganz zufrieden, wenn er dann wieder zurückkam. Ich habe unterdessen die Finca gemacht. Das Gute war, dass ich dann auch zu den Partnern gehörte, die alles auf der Finca wussten. Sowohl vom Pool reinigen bis zu, das ist ja auch wichtig, weil viele Partner, wenn der eine dann verstirbt, steht der andere da und weiß nicht mehr weiter, so ungefähr. Das habe ich also auch alleine dann gekonnt. Wie gesagt, mein Mann verstarb dann vor 15 Jahren. Und dann habe ich die Finca noch eine Weile alleine gemacht.
Und der Aufwand für sowas ist ja schon recht hoch.
Ja, das war wirklich sehr hoch. Ich hatte einen lieben Mallorquiner, der immer jeden Tag kam und den ich auch immer wieder anrufen konnte. Und auch sonst, ich muss sagen, ich habe zu den Mallorquinern, ich habe keine dicken Freunde, die habe ich hier nicht, aber ich habe immer in meinem Umfeld immer sehr nette Mallorquiner gehabt, die also auch immer fragten, kann ich dir helfen? Das ist hier sowieso etwas, was mir auch aufgefallen ist, als meine eine Tochter schwanger war, vor 19, 20 Jahren. Da war das Haus, wo sie einziehen wollte, nicht fertig, das war ein alter Umbau. Und die Mallorquiner haben immer gesagt, mach dir keine Sorgen, das wird zum dem und dem Tag fertig. Und tatsächlich, so war es auch. Und als ich hier in Jukmajor mein kleines Häuschen umbauen ließ, da hatte ich 3 Monate. Und in 3 Monaten haben die Handwerker, der Bauherr war, Bauunternehmer war ein Mallorquiner und die anderen waren, ich hatte Holland, England, alles hatte ich dabei. Und der Mallorquiner hat gesagt, mach dir keine Sorgen, das ist zum 1. August fertig.
Da würde ich schon mal stutzig werden.
Ja, aber es war so. Wir haben das Einzige, mein deutscher Handwerker mit den Fenstern. Die Fenster waren noch nicht drin, aber im August konnte man auch ohne Fenster drin schlafen.
Das geht, hatten wir ja eh offen. Oder eigentlich im August ja eher zu, damit es nicht so warm wird.
Ja, aber nach ein paar Tagen waren die Fenster dann ja da. Aber in der ersten Nacht, weiß ich, dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich habe 2 Hunde, zwar keine richtigen Kampfhunde, würde ich mal sagen.
Ratero-Bestien.
Nein, also einer ist so ein kleiner, der würde schon eher mal ein bisschen angreifen. Aber der andere sollte, glaube ich, ein Border Collie werden, hat aber das Stockmaß nicht erreicht. Aber was ich so schön finde, er hat ein blaues Auge und ein dunkles Auge.
Ach schön.
Hellblau und dunkel.
Also ist ein Husky oder sowas
drin? Sowas drin, ich keine Ahnung. Also jedenfalls sind das meine treuen Begleiter seit vielen Jahren. Und wie gesagt, es war alles offen, Fenster, Türen, alles war offen. Und dann habe ich zu meiner Freundin damals gesagt, du, weißt du was, aber die erste Nacht schläfst du schon hier bei mir, ne? Das ist mir ein bisschen zu unheimlich. So. Aber ich muss dazu sagen, meine liebe Freundin, wenn die schläft, dann schläft die und dann hört die auch nichts. Und die kann auch Bäume absägen nachts. Da musste ich aufpassen, dass sie nicht meine letzten Bäume da noch absägt. So, jedenfalls auf einmal nachts ein Geräusch und irgendwas fegte durch das Haus, von vorne nach hinten. Meine Hunde hinterher. Da war eine Katze durchs Haus
gelaufen. Der Klassiker.
Ja, aber danach war alles ruhig. Ja. Und seitdem lebe ich seit 7 Jahren hier in Jukmajor.
Du wohnst in Jukmajor?
Ja, außerhalb ein bisschen.
Okay. Mhm. Hat es ja jetzt nicht so weit.
Nein, gar nicht. Ich kenne auch Jukmajor nun schon mittlerweile sehr gut. Liebe es auch, ich finde es sehr schön. Also ich finde auch, es hat nicht mehr ganz den dörflichen Charakter, sondern schon ein bisschen Kleinstadt. Und ich muss auch nicht jeden kennen. Und es reicht mir, wenn in der Nachbarschaft dann ganz viele Mallorquiner. Und die sind alle sehr, sehr freundlich. Und wie gesagt, wenn irgendwas ist, sag uns Bescheid, wir helfen dir. Ja, das ist, muss ich schon sagen, da bin ich hier gut aufgehoben.
Das funktioniert so in aller Regel unter der Nachbarschaft schon noch ganz gut. Da guckt schon der ein oder andere, weil er ja auch ganz genau weiß, man guckt ja beim anderen auch und wenn irgendwas ist, sagt man Bescheid. Ne?
Genau.
Da ist man ja schon ein bisschen drauf angewiesen.
Ja, also das Verhältnis zu den Mallorquinern finde ich schon in Ordnung. Ich brauche nicht die engen Kontakte. Das habe ich auch auf Sylt nicht unbedingt gehabt. Mein Mann und ich haben immer ein Geschäft gehabt oder jetzt hier auf der Insel eben dieses kleine Hotel. Wir waren eigentlich immer mit uns selbst schon genügend beschäftigt. Die ganze Familie war ja da, meine Töchter ja auch. Insofern, im Gegenteil, es war dann furchtbar für mich, als mein Mann vor 15 Jahren verstarb. Da habe ich gedacht, du liebe Zeit, was machst du jetzt? Du kannst ja nicht die ganze Zeit nur auf der Finca hier, vor allen Dingen im Winter nicht. Und dann fiel mir Golfspielen ein. Ich habe vor über 30 Jahren auf Sylt mit Golfspielen angefangen. Wir waren alle sehr fanatisch zu der Zeit. Wir waren also begeistert. Mein Mann vor allen Dingen war sauer, wenn um 1 Uhr noch ein Kunde in den Laden kam, weil er ja von 1
mittags, okay,
hier auf dem Golfplatz wollte. Und das muss ich sagen, das hat mir sehr geholfen, weil ich da wieder unter Leute kam und nette Freunde kennengelernt habe und unter anderem eben auch nach vielen Jahren, ich war ja über 11 Jahre, glaube ich, alleine, meinen lieben Freund Friedrich Panitzer.
Der war auch da und genau. Eben seine Folge lief schon. Ja. Ja, über ihn bin ich ja auch an dich gekommen, wobei ich dich ja vom Hörensagen und aus dem Bekanntenkreis schon kannte. Also hier genau gegenüber wohnt auch eine Künstlerin. Und wie das immer so ist, wenn ich irgendwas anfangen bin zu erzählen und ich brauche den Namen dazu, dann fällt mir der Name nicht ein. Dorothee Schäfer.
Kenne ich nicht direkt, aber wahrscheinlich vom Sehen.
Ja, die hat auch schon Ausstellungen hier in Jukmajor gemacht, bei der Kirche da hinten. Also nicht bei der großen, sondern auf diesem...
Ja, ich bin ja sehr speziell mit meiner Malerei.
Das ist jeder.
Naja, ich würde mal so sagen, ich falle schon ein bisschen aus dem Rahmen, weil ich ja diese großen, korpulenten Figuren male, die fast den Rahmen immer sprengen und die ich immer noch sehr lustig finde. Und das ist bei meiner Kunst, mir ist also wichtig, dass sie anderen Spaß macht. Das heißt, für mich ist ein tolles Kompliment, wenn jemand vorbeigeht und schmunzelt.
Jetzt weiß ich, warum ich so korpulent bin. Du hast mich irgendwann mal gemalt.
Ja, du könntest gut ein. Vielleicht mache ich das nochmal mit den Kopfhörern.
Ja.
Und so. Meine Motive sind ja überall.
Das stimmt. Also man sieht das. Also das sind, ich versuche das jetzt einfach mal zu erklären. Das sind meistens so ein bisschen rundliche Figuren, etwas kleinerer Kopf, glaube ich. Ne?
Ja.
So,
und nichts muss ganz fein sein. Das Schöne ist, ich brauche nicht auf Proportionen achten. Ich brauche nicht die Hände schön malen, obwohl ich das mal probiert habe. Es geht, aber ich muss mich dazu zwingen, dass ich diese Figuren so einfach wie möglich male. Es geht mir nur um die Form, es geht mir nur um die Farben vor allen Dingen. Ich habe meine Bilder sind zwar farbenfroh, aber es sind keine schreienden Farben. Sie sind immer abgemildert durch zig andere Farben in sich. Und ich denke, solange mir diese Figuren Spaß machen, werde ich auch dabei bleiben. Ich habe auch andere Bilder schon gemalt, sogar zwischendurch verkauft und bin ganz, ganz erstaunt, dass ich die dann verkaufe. Aber ich bin auf der anderen Seite, glaube ich, nun bin ich ja schon 25 Jahre hier, male seit fast 30 Jahren. Ich bin, glaube ich, nicht mehr so ganz im Trend, weil es ist ja im Moment nur noch Pop-Art und Glitzer drauf und Acryl und Re.
Ach, muss das sein? Also ein anderer Künstler neben der Dorothee Schäfer ist zum Beispiel der Willi Seinsche.
Ich kenne auch komischerweise ganz wenige
guter
Leute.
Freund von mir, der hat auch schon eine Ausstellung beim Panitzer gemacht. Ist er, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Oder nee, in
Friedrich, das geht nicht.
Nicht beim Friedrich, ich weiß es nicht. Also ich kann es jetzt auch nicht behaupten. Ne? Der macht ja auch was völlig anderes, was so ein bisschen, der macht ja Skulpturbilder oder wie man das jetzt auch immer nennen soll, wo dann halt auf der Leinwand schon mal ein Stück Holz klebt oder sowas. Ne?
Ja, ist auch wieder was Ungewöhnliches. Ich glaube, solange man ungewöhnlich ist, hat man schon... wie soll ich sagen, den Vorteil, dass man vielleicht auch länger, und bei mir ist natürlich so, ich habe mir, ohne dass ich es wirklich wollte, habe ich mir natürlich ein Markenzeichen geschaffen. Und wenn, so wie du sagst, den Namen nicht, aber du weißt, dass ich diese Figuren male.
Genau.
Und wenn die Leute umgedreht, wenn die meine Bilder sehen, dann sagen die, ach Moment, das ist doch die und die.
Ja, und das ist ja auch das, was es einem ausmacht.
Ja, und deshalb freue ich mich eigentlich auch darüber. Ich habe ja viele Dinge außer der Malerei aufgrund dessen aber gemacht. Ich habe, also ich glaube, es gibt ja ein Buch von mir mit Gemälden, habe ich dir noch nicht mal mitgebracht.
Was ist für ein Ding? Was für ein Fauxpas.
Ja. Da wäre Friedrich wäre wieder entsetzt.
Um Gottes Willen. Ihm erzählen wir das jetzt einfach nicht. Friedrich, das Buch ist echt klasse.
Ja, bitte. Na egal, jedenfalls. Aufgrund dessen habe ich also auch noch viele andere Dinge gemacht. Zum Beispiel auch eines Tages. Man muss sich immer die Zeit vorstellen. Es war heute, fährt ja auf der Insel von Porsche bis zu sonst was. Aber vor 25 Jahren war das alles noch ein bisschen ungewöhnlich. Jedenfalls kommt ein schwarzer Porsche auf den Hof, auf einer Finca. Ne?
Ich denke, was ist da so? Nicht mal ein Geländegängiger.
Eben. Da denke ich, das sind nicht meine Kunden. Aber es stellte sich heraus, dass es doch meine Kunden waren. Und zwar hatte der in der Nähe von Freiburg ein großes Werk und stellte, zum Beispiel Salben her. Da hat man unten eine Scheibe und darauf stellt man ein Glas und das ist verbunden durch Magneten, die gegeneinander vibrieren und dadurch wird aus der Flüssigkeit wird dann eine Salbe sozusagen. Und diese Platte, die nicht sehr groß war, 30 Zentimeter vielleicht, die ließ er immer gerne von Künstlern gestalten. Und meine Bilder gefielen ihm also sehr gut. Und da ich das auch wie jetzt, ich versuche es zu erklären, aber ich konnte es mir auch nicht richtig vorstellen, und weil ich wohl so zweifelnd geguckt habe, sagte er, na, dann kommen Sie am besten erstmal und besuchen mich in Freiburg. Ne? Dann hat er mir ein Ticket alles geschickt und ich wurde abgeholt und ich hatte den ganzen Tag eine Assistentin, die mich rumgefahren hat, um mir die Gegend zu zeigen und so weiter. Und dann haben wir verhandelt. Ja, und dann hat er mir erklärt, dass er da eben verschiedene Motive möchte von mir. Und dann hatte ich mir natürlich vorher was ausgedacht. Und ich male gerne, irgendwann fing das an mit meinen Engeln. Ich nannte sie immer Trinkengel, weil die meistens ein Glas und der eine Engel hat ein Glas und der andere eine Flasche. Und für ihn hatte ich das dann natürlich variiert. Und da hatte ich dann zum Beispiel überlegt, da könnte ich einen Mörser machen oder ein Mikroskop. Und mein Mann war so klug und sagte, nimm Fotoapparat mit, wenn du da irgendwas findest, was du dann so. Habe ich ihm also vorgeschlagen, diese 6 Bilder. Und dann wollte er noch ein paar Sportler haben. Das heißt, ich male auch Golfer und einen Tennisspieler hatte ich und was weiß ich. So, und da, ich glaube, es waren insgesamt 10 Bilder. Ja, jetzt ging es um die Verhandlung, was es wert ist und so. Und da hatte er mir aber gesagt, dass er ungefähr 15.000 Stück von diesen Dingern verkauft, ne? Na ja, habe ich gedacht.
Dann
mache ich auch mal 15.000.
Ja. Ne?
Da sagte er, ach nee, sagt er, aber meine ganzen anderen Künstler, so viel nehmen die nicht. Und da sage ich, ja, der Unterschied bei mir ist, ich war ja nicht immer Künstlerin. Ich war ja vorher Kauffrau und dann wurde ich erst Künstlerin. Da hat er mich angeguckt und hat gesagt, da muss ich das wohl hinnehmen. Und dann hat er die Bilder auch noch alle gekauft.
Ach, super.
Ja, also das war eine Sache. Aber ich habe wirklich schon auf Sylt habe ich eine Wand bemalt in einem, eigentlich hatten die einen Verlag für Wasser, also Mineralwasser. Und da gab es eine, gibt es glaube ich immer noch, gibt es eine Quelle auf Sylt, wo man damals ganz groß rauskommen wollte mit dem Ding, mit blauen Flaschen natürlich und pipapo. Und da habe ich dann die Wand bemalt, da wurde ich auch dann eingeladen, hatte mein Apartment. Und
ein bisschen hofiert.
Ja, es war richtig schön. Solche Dinge macht man natürlich gerne. Also so ein bisschen Industriedesign habe ich sogar auch gemacht. Bin für alles auch immer offen, ich habe Postkarten, ich habe Kunstdrucke und alles Mögliche gemacht. Tassen.
Eigentlich hast du ja schon auch, ich sag's jetzt mal salopp, einen kommerziellen Erfolg mit deiner Kunst,
ja,
ne?
Ja, und ich gehöre auch zu den Künstlern, also ich bin nicht so, ich muss nicht ins Museum. Ich muss nicht in einem Museum hängen. Für mich, ich mache eine ganz, vielleicht sagt man sogar triviale Kunst, das ist mir aber sowas von egal.
Nee, aber trivial bedeutet ja auch, es wird von jedem verstanden. So. Weil jeder erkennt ja irgendwie tiefgreifende Kunst nicht unbedingt als Kunst.
So ist es. Und dabei fällt mir noch was ein. Ich habe dann an ein Pflegeheim in Bielefeld Bilder verkauft, alles meine großen. Ich habe ja Formate von 1,10 x 1,30 und 1 m x 1 m und jedenfalls großformatig. Und die Figuren sind ja auch großformatig. Und dann haben die bei mir 10 Bilder oder so bestellt, zum Beispiel ein mit der Ziehharmonika, Quetschkommode, wie nennt man das?
Akkordeon.
Akkordeon, ja. Das hängt im Musikzimmer in diesem Pflegeheim und wenn man reinkommt, hängt ein Tango-Paar da. Und dann habe ich mir vorgestellt, das muss doch schön sein, weil ein älterer Mensch kann ja meistens nicht so gut sehen, außer mit der Brille. Und wenn die können zumindest diese Formen erkennen. Und die müssen doch Spaß daran haben, oder? Jedenfalls haben die Leute, die es gekauft haben, die das geleitet haben, die haben gesagt, sie hätten sehr viel Freude daran.
Also ich finde das also wirklich eine tolle Geschichte. Aber wie kamst du denn überhaupt zu der Kunst, beziehungsweise jetzt, also auch im Speziellen, wie kamst du auf die Idee mit den Figuren?
Ja, das hatte damals damit zu tun, dass wir dann eben von Sylt weggingen durch meine Krankheit. Und dann haben wir dieses große Bauernhaus gehabt. Und der Besitzer dieses Hauses hat im Jahr davor, als das noch nicht umgebaut war oder im Umbau war, hat der die Idee gehabt, wo immer er hatte russische Maler kennengelernt auf einer Messe und war so begeistert von denen, dass er auch draußen Zelt aufgebaut hat und dann in diesem Haus war ja noch niemand, also auch da alles voller Gemälde und hatte ganz groß aggressiv Werbung gemacht in diesem Dorf Großburgwedel. Manche sagen wahrscheinlich, es ist kein Dorf, es ist aber eins, glaube ich noch. Jedenfalls hat er große rote Flaggen, Fahnen gemacht, die Russen kommen.
Okay.
Ja, da war er natürlich schon mal in jeder Zeitung.
Und ganz vorne mit dabei.
Ja. Naja, und das hatte er uns erzählt. Und es war so erfolgreich damals, dass er dann gefragt hat, ob wir Lust hätten, das auch zu machen. Wenn wir es nicht in dem Haus, weil da waren ja schon unsere Antiquitäten drin, dann würde er wieder ein Riesenzelt aufbauen und so weiter. Und das war auch das zweite Mal sehr erfolgreich. Da habe ich aber noch nicht gemalt. Aber ich hatte schon Aquarelle und sowas, habe immer irgendwas gemacht. Und da war ein Russe dabei, der malte große Bilder und große runde Figuren. Natürlich anders in der Form. Genau wie manche vergleichen mich mit Botero, ist Quatsch. Der hat also außer dass er auch runde Figuren malt, hat er einen ganz anderen Ansatz. Aber und dann und es war die Zeit eben, wo ich krank war. Und dann fragte mein Mann meine Töchter, was meint ihr, was kann ich denn Mama, wie das üblich so ist, was kann ich Mama zu Weihnachten schenken? Und da sagte die eine, ja, wie wäre es, wenn du ihr alles für die Malerei schenkst? So, und da kriegte ich ein Riesenpaket und eine schöne Staffelei und alles. Die Ölfarben traute ich mich immer nicht dran. Ich kriegte also alles so. Und mein Mann hatte ein Jagdhaus in der Nähe von Hannover, wo er öfter mal 3-4 Tage war oder noch länger. Und in der Zwischenzeit habe ich mir diese riesen Leinwand von 1 m x 1,20 m hergeholt, habe mich da hingesetzt und habe dieses Bild in 3 Tagen gemalt. Und dann kam mein Mann zurück und der war ja dann mein größter Fan. Es gab damals noch die, nicht so wie heute, Handy in der Hand, sondern da gab es die Polaroid-Fotos. Mhm. Und wenn ich am Malen war, dann fing er schon an, machte immer Fotos. Ich sagte, was machst du mit dem Foto? Nein, ich muss das alles festhalten. Und wenn ihn jemand fragt, und ohne dass ihn jemand fragt, sagt er, wisst ihr schon, Hanne malt. Hanne malt.
Die malt jetzt.
Ja, das war ein Ereignis. Und dann hat er allen immer ganz stolz diese Fotos gezeichnet. Bis der Erste sagte, verkauft sie denn auch?
Aha.
Und er sagte, ja, mit Sicherheit. So, jetzt war das Problem, wir kamen zwar aus der Antiquitätenbranche, wir kannten uns mit Antiquitäten aus, aber nicht mit moderner Malerei. Und zu der Zeit war aber eine Galeristin mal bei uns im Haus und dann hat mein Mann so gefragt, wie setzt sich denn so ein Preis zusammen oder wie macht man das? Da hat die spontan gesagt, so 1 m x 1 m kann man schon 3.000 Mark sagen. Das war der Anhaltspunkt für meinen Mann.
Dann hat er durchgedreht, dann musste es den ganzen Tag malen. dann ging er in den Laden und hat erstmal Ölfarbe geholt.
Na, nicht ganz. Ein Fass. Also er hat dann tatsächlich, das erste Bild haben wir tatsächlich 3.200 dran geschrieben. Und das war ein junges Pärchen und die fanden meine Bilder so toll. Da hat er das für 3.000 Euro, D-Mark, alles D-Mark, 3.000 D-Mark gekauft. Ich war ganz völlig fertig. Und dann hatten wir einen Kunden, der hatte ein Bäderstudio. Und ich habe immer gedacht, Männer sind nicht unbedingt meine Kunden. Aber das stimmt gar nicht. Die meisten Kunden waren tatsächlich Männer, die meine Kunst gekauft haben. Und dieser, der wohnte in Goslar und der hatte oben ein Penthouse und hat damals schon irgendwie Bezug zu Mallorca wohl gehabt oder so Mediterranien. Mhm. Und hatte dann den Boden in seinem Penthouse oben, in die Küche war mit kleinen Steinchen ausgelegt und was weiß ich. Also ganz ungewöhnlich. Und deshalb gefielen ihm wohl auch meine Bilder. Und dann hat der 5, 6 Bilder gekauft. Ich habe gedacht, was ist jetzt los? Und mein Mann fand es natürlich umso besser wieder noch.
Klar, ne? Natürlich.
Er wurde immer mehr mein Fan.
Hast du deine Webseite mit deinen Bildern?
Ja, klar. Und zu dem durch den in Freiburg, da kam ich eigentlich dazu, dass ich gesagt habe, naja, wenn er also diese meine Bilder praktisch vermarktet auf diesen, dann muss ich doch irgendwie das öffentlich machen, habe ich gefragt, ob ich das dann kann. Ja, sagte, kein Problem. So, und dann hatte ich jemand hier auf der Insel. Vielleicht ist es tatsächlich immer so im Leben, man lernt oft genau die Leute kennen, die man in dem Moment braucht, wenn man darauf achtet. Ja, ich sage ja auch jetzt im Nachhinein, ich bin ja schon etwas älter, dann sage ich immer, da gibt es so einen roten Faden in meinem Leben. Der zieht sich immer irgendwo da durch. Ja, jedenfalls hat der mir dann das beigebracht. Was heißt beigebracht? Der hat mir die Seite eingerichtet mit meinen Bildern und pipapo. Und wir machten dann gleich danach, 14 Tage danach, eine Ausstellung zu Ostern auf der Finca. Oh, habe ich gedacht, wie mache ich das denn jetzt? Und immer, wenn wir Hausgäste hatten, also das erste hat er mir beigebracht, und dann, wenn wir Hausgäste hatten, junge Leute, dann habe ich immer gesagt, ihr könnt mir doch bestimmt das und das zeigen. Und da wollten mir immer das Ganze erklären. Dann sage ich, nee,
drei Dinge. Nur das eine.
Drei Dinge. Und dann habe ich so ein Heftchen gehabt und da habe ich alles reingeschrieben. Wie man einfügen und wie man es anhängen und. Ja, das war dann mein Ausflug in die Computer. Aber am meisten hat mir natürlich gefallen, ich habe ja immer die Buchhaltung und die Briefe und alles für meinen Mann gemacht, die ganzen Jahre. Und dass ich da nicht mehr an der Schreibmaschine und was mit Tippex und so, sondern ich konnte einen Brief schreiben, alles wieder auslöschen, neu schreiben. Ich
war fasziniert. Umformuliert, ja.
Ich war fasziniert und seitdem war ich Computerfan.
Na süße. Kommen wir nochmal so ein bisschen zurück auf das Thema Mallorca. Es gibt ja mit Sicherheit auch schlechte Erfahrungen, die du irgendwann mal gemacht hast. Wo würdest du sagen, dieses Erlebnis möchte ich nicht nochmal haben? Gibt es denn sowas für dich?
Ja, aber das wäre zu privat und das möchte ich jetzt nicht. Ja. Das ist aber eine familiäre Geschichte, das möchte ich nicht. Aber sonst kann ich eigentlich nicht sagen, dass irgendwas sehr negativ war. Kann ich eigentlich gar nicht sagen.
Was würdest du Auswanderern ans Herz legen, die jetzt... Entschuldigung.
Darf ich noch mal, im Gegenteil, ich kann mich erinnern, ich konnte am Anfang, klar, wenig Spanisch und ich musste nach Palma reinfahren und musste vorne, gibt es doch dieses Viertel, was nicht so ganz, wie heißt es denn nochmal, gleich wenn man Manacor-Straße runterfährt, da ist auch eine Markthalle. Jedenfalls ein Viertel, was nicht so damals zum Beispiel noch schlimmer war. So. Und ich bin aber auf der anderen Seite gelandet. Und da steht ein Polizist mit seinem Motorrad da. Die sehen ja immer verdammt gut aus, die Jungs. Ne? In Uniform und so. Und ganz stolz steht er da. Und spricht mit einem älteren Herrn. So, ich halte an, gehe vorsichtig zu ihm hin. Als erstes sagt er zu mir, hebt die Hand hoch und sagt, un momento. So, und dann zeige ich ihm, wo ich hin möchte. Und dann ist der tatsächlich mit mir mindestens 10 Straßen vorweggefahren und hat mich dahin gelotst.
Ach süß.
Ne? Also in Hannover hätte ich das nicht gehabt.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
Nein, ich habe eigentlich sehr nette Erlebnisse. Also was ich jedem raten würde, auch wenn er außerhalb irgendwo auf einer Finca wohnt und nicht so viel Kontakt zu Mallorquinern hat, ein bisschen Spanisch ist sehr, sehr wichtig. Und es hilft. Und wenn man mit so einem Polizisten spricht oder ich wurde angehalten, weil ich natürlich ein bisschen zu schnell gefahren bin.
Nein.
Ja. Und dann sah ich, wie schon wieder, weil das war das zweite Mal. Da sieht er meinen Führerschein und sagt, oh, du hast ja einen spanischen Führerschein. Ich sage, ja, ich lebe ja in Spanien. Ne? Also war er schon, habe ich gedacht, na, vielleicht hilft's. Aber er hat mir dann doch nachher noch die 100 Euro. Aber er war so nett und lustig.
Hast gern bezahlt. Ja.
Dann bezahlt man ja nur die Hälfte, wenn man das
stimmt, nimmt. Ja.
Also ich habe eigentlich sehr viele nette Erlebnisse. Ich kann nicht sagen, nein, ein direkt unangenehmes nicht. Nein, eigentlich gar nicht.
Was ist dein Lieblingsort auf Mallorca?
Das habe ich mal überlegt, das hat mich schon mal jemand gefragt. Aber ich glaube, ich habe gar nicht direkt einen Lieblingsort. Es gibt so wunderschöne Flecken hier überall auf der Insel. Und manchmal, wenn ich mich verfahren habe, dann bleibe ich direkt stehen und denke, ach, hier ist es aber auch schön. Und es sei denn, ich habe es eilig, das wäre was anderes. Aber mein Lieblingsplatz im Sommer ist absolut bei mir auf der Finca unter einem riesigen Algarobba-Baum. Der ist also mein Sonnenschutz und da ist es auch ein bisschen windig. Und das ist eigentlich mein Lieblingsplatz. Und wenn ich mich also zurückziehen muss und wenn ich Probleme habe, dann hilft mir natürlich die Malerei. Und ansonsten, ich kann ja übrigens, die Leute schwärmen immer von dem Licht, ja, das ist auch toll hier.
Ja.
Mhm. Es ist wirklich toll, aber es ist nicht für meine Malerei nicht ausschlaggebend, weil ich ja diese großen runden Figuren male. Ich male keine Landschaften oder sowas. Trotzdem haben die Farben doch einen Einfluss auf meine Malerei, dieses warme Licht, diese...
Es wirkt halt alles automatisch ein bisschen wärmer mit dem Licht hier.
Mit dem Licht und dann jetzt auch wieder, wo es geregnet hat und alles ist so intensiv grün. Das finde ich herrlich, da kann ich mich gar nicht satt sehen dran. Es ist also so schön. Doch ich liebe die Insel schon sehr. Es ist, obwohl ich muss immer wieder sagen, es gibt überall auf der Welt wunderschöne Orte, auch in Deutschland.
Auf jeden Fall.
Wir auch rund um Hannover rum, Richtung Sylt. Und ich bin nicht so ein Bergfan, aber ich finde, es gibt überall auf der Welt. Und die Golfplätze, so, man kann über sie schimpfen, wie man will, aber sie sind an den schönsten Orten der Welt.
Golf habe ich überhaupt keinen Bezug.
Ja, aber sie sind natürlich, die Plätze an sich sind ja oft an spektakulären Plätzen.
Stimmt,
auch.
Ja.
Also, mein Mann und ich fuhren oft nach Portugal und auch da, es hat mir immer Spaß gemacht. Ich bin auch nach 30 Jahren keine gute Golferin, jetzt sowieso nicht mehr, aber es hat mir immer Spaß gemacht und ich finde, das ist immer das Wichtigste im Leben.
Na, irgendwas, was nicht Spaß macht, sollte man auch nicht machen.
Ja, viele Leute haben leider nicht die Chance, Dinge im Leben zu machen, die nur Spaß machen, aber... Also ich bin unheimlich dankbar dafür, für meinen Beruf, den ich hatte mit Antiquitäten, mit den schönsten Dingen. Wir sind viel gereist nach Frankreich und England, Amerika und all diese Dinge. Das sind alles, wenn man das von sich sagen kann, dass man... Ich habe natürlich auch negative Dinge, um Gottes Willen, sowohl Krankheiten als auch mein Leben war sonst nicht so einfach. Aber wenn ich zurückblicke, dann denke ich natürlich nur an die schönen Dinge.
Das ist was Positives.
Und so alt wie ich bin, kann ich nur immer wieder sagen, ich bin immer noch neugierig auf das Leben. Ich lebe gerne, ich lerne gerne Menschen kennen. Deshalb male ich wahrscheinlich auch Menschen. Ich fühle mich wohl. Das ist das Wichtigste, dass man, auch wenn man Sorgen hat, das sage ich auch meinen Kindern immer, wenn man Sorgen hat. Meine Tochter sagt das immer, die eine sagt immer, ja Mama, du sagst immer, wenn die eine Tür zugeht, die
nächste auf.
Ja. Und daran muss man eigentlich immer. Und wenn man das von seinem Leben sagen kann, dass man gerne gelebt hat, ich finde, das ist vor allen Dingen, Glück ist ja nur eine Momentsache, aber wenn man Zufriedenheit erlangt mit sich selber und mit anderen auch möglichst mit allen Nachbarn, wenn wir schon in diesem kleinen Kreis alle für uns sorgen würden, glaube ich, wäre die Welt auch ein bisschen besser.
Das waren doch schöne abschließende Worte. Okay. Liebe Hanne Holze, das war schon unsere mittlerweile mehr als eine halbe Stunde.
Ach,
Ja, dass ja, die Zeit vergeht, das ist Wahnsinn.
Ja, ja, und wenn ich mal ins Plappern komme, dann kann das auch sehr lange dauern.
Ich habe dich gerne plappern lassen. Es war wunderschön. Ich bedanke mich, dass du hier ins Studio gekommen bist.
Danke auch.
Und wir hören uns wieder in 14 Tagen, jeden Freitag, in jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge mit den Mallorca-Menschen. Ich bedanke mich. Dir wünsche ich guten Heimfahrt. Ja. Und gute Heimfahrt. Ein bisschen Deutsch sollten wir auch noch lassen. Ja. Ne? Und Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
Ich bedanke mich auch. Tschüss.
Ciao.
Toll.